Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Breitband. Jede Woche setzen wir uns mit der Digitalisierung der Welt auseinander, beleuchten, wie unser Leben dadurch besser, schlechter, manchmal auch nur anders wird. Mein Name ist Martin Böttcher, mit mir in der Runde Jochen Dreyer und Dennis Kugel aus dem Breitband-Team. Hallo.
Hi.
Hi.
Außerdem haben wir heute den Digitalexperten Marcel Weiß dabei. Hallo.
Hallo.
Große Themen, die so ziemlich jeden auf der Welt betreffen, die werden wir beleuchten. Dennis, du hast dich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt.
Mal wieder,
ja. Aber ist ja auch ein wichtiges Thema. Es geht um die Frage, mit welchen Daten KI so trainiert wird. Und große Firmen wie Adobe scheinen da eine einfache Lösung gefunden zu haben. Eine, die auch für uns User gut ist.
Das besprechen wir gleich, auf jeden Fall eine, die für viel Aufregung gesorgt hat.
Marcel Weiß, auch mit dir wollen wir über KI sprechen und auch da geht es um große Pläne. Apple will KI in iPhones und in Macs zum Einsatz bringen und arbeitet dafür mit OpenAI zusammen. Wird das alles ändern?
Das wird auf jeden Fall die Welt der mobilen Apps maßgeblich ändern und ich gehe auch davon aus, dass dann auch Microsoft und Google dann auch noch viel stärker in ihren Betriebssystemen in eine ähnliche Richtung gehen werden wie Apple.
Das kann ja heiter werden. Noch ein Thema, Jochen, du hast dich um GPS gekümmert, also um das System, das uns bei der Orientierung hilft. Man könnte auch sagen, es sagt uns immer, wo wir sind, aber GPS kann und wird gerade gestört.
Ja, tatsächlich ist es so, dass es vor allem im Ostseeraum und im baltischen Raum große Probleme gibt. Flugzeuge konnten Flughäfen nicht anfliegen und das ist ein guter Grund, darüber zu sprechen, denn es gibt eigentlich fast keine Alternative.
Kommen wir zum Riesenthema KI. Hat natürlich viele Aspekte. Ein nicht ganz unwichtiger, welche Daten nutzt man, um die KI zu trainieren? So große Firmen wie Adobe, Slack und auch Meta, also der Zuckerberg-Konzern, der Facebook, Instagram und WhatsApp unterhält, die ändern gerade ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, die AGB. Sie wollen wohl uns und unsere Daten für die Entwicklung ihrer KI nutzen. Deshalb widersprechen auch gerade wieder so viele Leute bei Facebook in einem öffentlichen Post den AGB.
Ja, juristisch, bei Instagram auch. Ja.
Bei Instagram auch. Mhm. Juristisch natürlich völlig sinnlos, aber die Sorge dahinter natürlich legitim. Dennis, du hast dich damit für uns beschäftigt. Wie sieht's aus? Widersprichst du den AGB?
Inzwischen muss ich sagen, ja, habe ich auch gemacht. Ich kann auch gleich erzählen, wie anstrengend das war, aber ja, ich würde sagen, doch, ist eine gute Idee.
Aber nicht mit so einem Post.
Nicht mit einem Post, nee, geht anders.
Gut, dann lass uns mal jetzt im Detail drauf schauen, was da los ist, was unternommen wird und auch überhaupt, wie die rechtliche Lage ist in Sachen AGB von großen Tech-Plattformen. Und anfangen sollten wir mit den Plattformen, die die meisten Menschen nutzen und über die sich am meisten aufgeregt wird, also der Meta-Konzern, Facebook, Instagram, WhatsApp. Was passiert da?
Meta hat vor kurzem angekündigt, dass Ende Juni neue angepasste AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, eingeführt werden. Und da ist der wichtigste Punkt die Änderung, dass öffentliche Inhalte, also alles außer den privaten Chats, den DMs, das soll dann für das Training der eigenen Meta-KI benutzt werden. Meta-KI, das ist dann so das Konkurrenzprodukt, mit dem dann ja der Vorreiter ChatGPT angegriffen werden soll. Da soll dann Bildgenerierung kommen, Chatbots und so weiter und so fort. Und das hat dann Kreative auf den Facebook, auf den Meta-Plattformen sehr nervös gemacht, also vor allem auf Instagram. Da habe ich zum Beispiel Rebecca Rütten gesehen, die ist Fotografin, Videografin, Künstlerin in Berlin, hat auch ein Video gemacht über das Thema, hat gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und sie selber hat mir erzählt, ja, sie liebt Instagram und sie findet sogar KI-Tools spannend, aber...
Aber ich persönlich wünsche mir natürlich auch, dass die KI eher meinen Abwasch macht, anstatt meine kreative Arbeit übernimmt. Weil wenn die KI meine kreative Arbeit übernimmt, dann nicht nur, dass immer dieselben Sachen reproduziert werden, also ich habe dann einfach keine Arbeit mehr, ich bin dann arbeitslos und das ist eine massive Bedrohung.
Ja, also ne, da gibt es irgendwie berechtigte Ängste, dass Leute, die halt Bilder machen, dann irgendwie durch so Bildgenerierung Arbeit verlieren. Ja, und die gute Nachricht ist, in der EU kann man dieser Nutzung der eigenen Daten für KI-Training auch widersprechen. Die schlechte Nachricht ist, es ist so schwierig. Ich habe das selber gemacht und ich dachte, ich kenne mich auch gut genug aus. So, ne? Ich weiß ja, wie Apps funktionieren, aber es ist wirklich ganz, ganz tief in den Einstellungen versteckt. Ich habe eine Anleitung gebraucht. Ich musste wirklich danach googeln, so, wie geht das? Da muss man ganz weit runter scrollen und dann am Ende händisch in einem Formular ausschreiben, warum man nicht möchte, dass das passiert mit den eigenen Daten. Und dann bekommt man innerhalb von einer Minute die Antwort. Ich glaube, es ist auch völlig egal, was man sagt.
Aber die Anleitung, die du gefunden hast, ja, die war nicht von Meta selbst, sondern von irgendjemandem, der sich da dann durch händisch durchgewühlt
genau,
hat.
Genau, Verbraucherzentralen, Newsseiten und sowas, all das. Ja. Genau.
Wir wissen ja mittlerweile, diese großen Plattformen, die gehen mitunter disruptiv vor. Sie kümmern sich also nicht um Regeln, um Bestimmungen, sondern machen einfach, sind der langsamen Gesetzgebung, der Rechtsprechung voraus. Ist das denn rechtlich sauber, was Meta da macht?
Da gibt es auf jeden Fall viele Zweifel dran. Ich habe darüber mit Pauline Jopesch von der Uni Erfurt gesprochen. Die ist Juristin, forscht zu KI, digitalen Bürgerrechten und sie hat sich diese neue AGB von Meta auch mal genauer angeschaut und war dann ziemlich verwundert, wie der Konzern hier vorgeht.
Eigentlich bräuchte man hier eine Einwilligung und das können die praktisch vergessen. Denn erstmal müssen die Einwilligungen von allen Personen haben, deren Daten die verarbeiten. Selbst wenn alle Nutzer einwilligen würden, dann hieße das noch nicht, dass alle Personen, die irgendwie betroffen sind von der Datenverarbeitung, davon umfasst sind. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild von meiner Großmutter poste, dann ist das ein personenbezogenes Datum in Bezug auf die, die hat aber gar keinen Account.
Ja, genau. Dann hat die Großmutter zum Beispiel keinen Account und kann gar nicht einwilligen, dass sie, dass ja auch anhand ihres Gesichts, ihrer Bilder von ihr dann auch KI trainiert wird. Und die meisten von uns sind ja auf irgendwelchen Fotos auf Instagram, auf Facebook irgendwie drauf, auch wenn das nicht unser Account ist. Und Meta müsste dann eigentlich auch ganz genau erklären, was sie mit diesen Daten, mit unseren Bildern und Texten machen und warum. Und das passiert nicht in diesen AGB und Paulina Jopesch hat das alles eine Katastrophe genannt im Gespräch und inzwischen hat auch zum Beispiel die Datenschutz-NGO Not Your Business aus Österreich Beschwerde gegen Meta eingereicht.
Also zumindest klingeln da schon ein bisschen so die Alarmglocken. Soweit zu Meta, ist aber noch nicht alles. Viel Aufregung gab es auch um Adobe. Die stellen unter anderem die Software für Kreative her, Photoshop oder auch Lightroom, Audition. Was ist da los bei Adobe?
Das ist so eine verwirrende Geschichte. Die haben auch vor kurzem ihre AGB aktualisiert und dann haben Nutzende in den USA mehrere sehr für sie überraschende Klauseln gefunden. Da stand dann zum Beispiel drin, Adobe könne auf Daten, die Kunden in der Adobe Cloud gespeichert haben, zugreifen, sie anschauen, anhören und zwar mit automatisierten Methoden und aber auch manuell. Und außerdem dürfe Adobe dann die Inhalte von den Nutzenden vervielfältigen, übersetzen, weiterverbreiten. Also das klang sehr, sehr umfassend.
Und das ist ja eigentlich fast so ein Blankoscheck, oder?
Ja, genau, so klang das. Und dann schlossen dann die UserInnen daraus, aha, okay, damit will Adobe also Zugriff haben. Erstens auf interne Firmengeheimnisse, weil man speichert ja, irgendwie weiß ich nicht, die Bilder vom Fotoshooting mit dem großen Hollywood-Star ab oder sowas in der Cloud. Und diese Daten dann auch noch benutzen für das Training ihrer eigenen KI. Die gibt's schon, heißt Firefly. Und wer das nicht will und weiterhin Adobe-Produkte nutzen möchte, der soll dann eben einfach die Cloud meiden und alles nur lokal speichern. Das geht aber nicht mit allen Produkten von Adobe. Manche brauchen halt die Cloud-Anbindung. Und das hat dann für wirklich ganz, ganz viel Wut gesorgt, weil die Adobe-Produkte haben ja auch so eine Monopolstellung. Also da kommt man halt nicht dran vorbei, wenn man in so Kreativbranchen arbeitet.
Um das kurz zusammenzufassen, die Kreativen sind Adobe da mehr oder weniger ausgeliefert. Wenn dann auch noch KI ins Spiel kommt, die ja unter Umständen ganze Branchen auf den Kopf stellt, ist die Aufregung natürlich groß. Wie hat denn Adobe auf diese Vermutungen oder diese Anschuldigungen reagiert?
Ja, die haben dann sofort abgestritten, dass das alles überhaupt passiert. Das war laut Adobe ein gewaltiges Missverständnis. Die KI soll explizit nicht mit NutzerInnen-Daten trainiert werden und die Inhalte in der Cloud, die sollen eigentlich nur automatisch analysiert werden, ob sich da nicht Bildmaterial mit sexueller Gewalt an Kindern befindet. Also das ist relativ gang und gäbe bei so Cloud-Plattformen. Und Anfang nächster Woche sollen dann neue AGB erscheinen, die dann ganz, ganz genau erklären, was Adobe macht und was nicht. Und ja, was ich daran so absurd fand, ganz ähnlich war es vor knapp einem Monat bei Slack, das ist so dieser große Firmenchat-Anbieter. Auch da gab es Wut über schwammige und umfassende so neue Rechte in den AGB. Hätte man von lernen können, hat man aber nicht.
Warum passiert dann das jetzt gerade alles? Ist das so ein Zeichen dafür, dass in KI tatsächlich gerade so disruptiv vorgegangen wird?
Ja, also generell sind wir halt in einem Moment, wo viele Unternehmen ja ihre KI-Modelle trainieren wollen und die, also viele ExpertInnen sagen, naja, quasi die Daten, die man dazu vorher benutzt hat, das ist quasi ausgeschöpft und man braucht jetzt neue Daten, und dann muss man halt gucken, wo man das herbekommt. Und dann ergibt das Sinn, dass man dann guckt, ah ja, könnte man vielleicht nur die Posts analysieren oder die Bilder auf Instagram und so weiter und so fort. Was ich aber daran so verwunderlich fand, war, so Unternehmen wie Slack oder Adobe haben es ja dann in ihren neuen RGB klingen lassen, als würden sie, wie andere Unternehmen, dieses neue Material für KI-Training suchen. Dann wird sich drüber aufgeregt und dann rudern sie zurück. Und ich habe mich dann gefragt, haben die Tech-Firmen hier einfach so schlampig gearbeitet oder steckt da vielleicht ein bisschen mehr dahinter? Und ich habe dann auch das direkt einen Experten fürs Thema gefragt.
Ja, die haben schon sehr gute Juristen. Also das können wir, glaube ich, ausschließen, dass das irgendwie ein Versehen ist oder ein Fehler ist.
Das ist der Rechtsanwalt Jörg Heidrich, Justiziar beim Heise Verlag. Er beschäftigt sich mit IT und Recht. Und Jörg Heidrich hat mir gesagt, dass er hier so eine Art Taktik der großen Tech-Unternehmen sieht.
Ja, ich glaube, diese Unternehmen stecken hier ein Zeh ins Wasser, sagt man das, glaube ich, um die Temperatur so ein bisschen rauszufinden, wie weit sie gehen können. Und wenn sie merken, dass der öffentliche Widerstand zu groß wird, und das war er ja, also gerade im Fall von Slack, war er wirklich ganz erheblich, dann müssen sie da halt zurückrudern.
Ja, ist erstmal so eine Arbeitshypothese, würde ich sagen, aber eine, die ich und jetzt auch viele ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe oder die ich gelesen habe, einleuchtend finden. Und ich glaube, was diese ganze Episode auch zeigt, das ist so ein Vertrauensverlust in große Tech-Unternehmen, weil viele NutzerInnen vermuten inzwischen hinter ja jeder kleinsten Änderung in den AGB, dass da private Daten ausgenutzt werden, um eben KI-Modelle zu trainieren, die ihnen vielleicht dann letztendlich ja Arbeit wegnehmen irgendwann. Und das wiederum ist ganz interessant, weil das bietet ja zum Beispiel neuen Unternehmen auch die Chance zu sagen, ja, wir machen das nicht. Die Woche ging auch so eine neue App viral, Kara. Das ist so eine Art ja alternatives Instagram oder DeviantArt für KünstlerInnen. Die versprechen auf keinen Fall KI-Modelle zu trainieren und sogar die Möglichkeit zu geben, sich technisch vor KI-Training zu schützen. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ich finde interessant an der Sache, in meinem Kopf ploppt sofort auf, das ist ja wie in der Politik. Mhm. Also die herkömmliche Politik, das was von den Alternativen immer als Mainstream-Politik bezeichnet wird, ist ja, denen muss man misstrauen, die wollen nur euer Schlechtes, wir sind aber diejenigen, die gut sind, und dann herrscht da so ein allgemeines Misstrauen irgendwie. Und gleichzeitig in der Politik kennen wir es ja auch, ne? Man startet so einen Versuchsballon, alle regen sich auf, es wird diskutiert und dann macht man wieder einen Schritt zurück und sagt, so war das ja alles gar nicht gemeint.
Genau, ja. Ja, ist irgendwie ganz interessant, aber ich finde wirklich spannend, dass sich da was dreht quasi so in unserer Wahrnehmung von Tech, oder? Also, dass wir dann nicht mehr so, weiß nicht, blauäugig draufschauen, so von wegen, das sind tolle neue Sachen, sondern eher so misstrauisch, da könnte was Schlechtes passieren.
Ich finde den Vergleich mit Politik interessant. Ich frage mich nur, also es gibt ja auch Alternativen, vielleicht auch sogar gute Alternativen, die man wählen kann. Da hakt dann vielleicht der Vergleich zur Politik auch so ein bisschen.
Naja, andererseits, wenn es diese App Kara gibt, die dann so verspricht, dass sie ohne KI arbeitet.
Ja, aber ich meine, also mein Verhältnis zu großen Tech-Unternehmen ist auch sehr, sag ich mal, eins einer wunderbar toxischen Beziehung. Ja, es ist so ein informiertes Misstrauen. Also ich weiß darüber, ich versuche extrem viel darüber zu wissen, aber ich nutze sie oft trotzdem weiter. Und nicht alle machen sich die Mühe, dann den AGBs zu widersprechen. Oder sie hypen nur so mit und machen das in einem Post, was keinen rechtlichen Sinn macht.
Ja? Aber was kann man denn machen, außer den AGB zu widersprechen? Gibt's da irgendwas?
Ich weiß es nicht. Es wirkt auch so schwach, irgendwie einfach da zu widersprechen, weil dann letztendlich gibt es ja genug Beispiele, dass dann trotzdem KI-Modelle darauf trainiert werden, halt unerlaubt. Und ich weiß nicht, also diese alternativen Modelle, ich bin mir auch nicht sicher, ob das so viel bringt. Also weil, okay, jetzt diese Woche gehen vielleicht Leute zu Kara, der neuen App, aber ich habe dann das Gefühl, dass so Instagram zum Beispiel für KünstlerInnen auch so eine Macht hat. Also weil da ist halt die breite Masse, die man erreichen möchte mit seiner Kunst, mit, weiß nicht, Postern, die man verkaufen möchte und so, KundInnen. Also, weiß nicht, ganz, ganz schwierig.
Und ist ja wahrscheinlich alles erst der Anfang der Entwicklung, oder?
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, da werden uns noch viele, viele, viele Widerspruchsposts bevorstehen und viele Diskussionen darüber, was man darf und was nicht.
Die KI muss lernen, aber wo und wie? Dennis Kogel, vielen Dank erstmal.
Gerne.
Künstliche Intelligenz dringt in alle Lebensbereiche vor, reicht natürlich auch das Smartphone, das seit seiner Einführung sowieso schon komplett unser Leben verändert hat. Siri oder Hey Google tun bisher übrigens nur so, als wären sie intelligent. Man könnte sagen, sie sind Fake-KI-Assistenten, aber das wird sich wahrscheinlich ändern. Apple hat in dieser Woche die Partnerschaft mit OpenAI verkündet. KI soll aufs iPhone und auf den Mac-Computer. Wie sehen die genauen Pläne aus? Was bedeutet das für die Zukunft, für uns? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Digitalexperten Marcel Weiß. Marcel, lass uns mal mit den Fakten anfangen. Was genau plant Apple da?
Also erstmal haben sie es jetzt etwas angekündigt, was jetzt noch eine Weile dauern wird, bis man das dann auf den Geräten sehen wird. Das soll dann als Beta dann im März dann kommen. Und es wird jetzt viel über die OpenAI-Integration gesprochen, aber letzten Endes ist die nur ein Teil von dem, was sie da machen. Und sie verfolgen da einen sehr modularen Ansatz. Sie haben ein kleines Sprachmodell trainiert, das dann auf den Geräten laufen wird. Das wird dann auf iPads und Macs, die eine M1 oder höher dann Chip haben, oder dann iPhone 15 Pro und die neuen Modelle dann, wird es dann alles verfügbar sein. Und da haben sie verschiedene Modelle, die sie miteinander verbinden. Also ein kleines Modell auf dem Gerät, was ich schon gesagt habe. Dann eigene Modelle, die sie trainiert haben in ihrer eigenen Apple Cloud, die sie jetzt neu aufbauen in Infrastruktur. Und alles, was ihre eigenen Modelle nicht leisten können, das wird dann von dem On-Device-Modell, von dem lokalen Modell, dann ein GPT-4o von OpenAI weitergegeben. Aber jedes Mal auch mit der Frage an die Nutzerinnen, möchtest du diese Anfrage an OpenAI, also extern weiterleiten.
Apple hat das in der Vergangenheit ja schon oft gemacht. Die warten immer erst so ein bisschen ab, wie so die Entwicklung ist. Und dann kommen sie mit einem sehr ausgereiften Modell um die Ecke. Das war beim iPad zum Beispiel so, beim iPhone auch. Kann man davon ausgehen, dass das jetzt auch wieder so ist? Oder sind Apple vielleicht jetzt tatsächlich so ein ganz kleines bisschen zu spät bei der Party?
Zu spät würde ich nicht sagen. Sie sind vielleicht zu spät bei dem Beginn, als sie in den letzten Monaten angefangen haben, dann auch ihre eigenen Modelle zu trainieren. Aber da scheinen sie ja jetzt, muss man sehen, wie gut die dann sein werden. Die Benchmarks, die sie jetzt selbst veröffentlicht haben, sehen schon relativ gut aus. Natürlich nicht auf dem Niveau von einem GPT-4o oder einem Claude 3, was die besten aktuellen Modelle sind, aber schon ganz gut. Aber was man hier schon sehen kann, ist, dass Apple selbst als Anbieter von Betriebssystemen und von Geräten letzten Endes in einer sehr, sehr guten Position ist, weil sie da sitzen, wo auch die Endnutzerinnen sitzen und weil sie auch da sitzen, wo auch die Daten von den Endnutzerinnen sind. Was sie mit Apple Intelligence auch vorgestellt haben, ist ein Weg, wie sie es schaffen, mit Privatsphäre einhaltend persönliche Daten dieser ihrer eigenen KI auch zur Verfügung zu stellen, so dass man dann zum Beispiel sagen kann, wir kennen das ja über verschiedene Messaging-Apps haben wir uns mit Freunden, Freundinnen verabredet und dann müssen wir die Daten oder die Informationen irgendwie zusammensuchen, wer kommt denn jetzt wo und wo treffen wir uns denn? Und da kann diese KI, die sie jetzt vorgestellt haben, das kann in diese Apps reinschauen, den Kontext verstehen, den persönlichen Kontext, auch was die eigenen Kontakte angeht, und kann das dann alles zusammenführen in einer Antwort, in einem Informationsdienst direkt auf dem Gerät, der einem dann da auch wirklich spürbar weiterhelfen kann. Und dann ist es natürlich zwar so, dass jetzt OpenAI immer noch das bessere große Sprachmodell hat, aber diesen Zugang hat der Anbieter OpenAI zum Beispiel nicht. Und das gilt ja auch für ganz viele andere Anbieter. Also hier sieht man, glaube ich, schon sehr stark die Macht, die jemand hat, der ein starkes, populäres Betriebssystem hat.
Mal so im größeren Kontext, ähnelt das dann dem, was die anderen großen Smartphone-Hersteller planen oder umsetzen, oder unterscheidet sich das fundamental davon?
Es entscheidet sich vom Ansatz her schon fundamental, weil sie verschiedene Modelle genommen haben, ja, also so ein kleines Modell, das dann lokal dann quasi alles orchestriert und dann verteilt, wer dann die Anfrage dann umsetzen kann, ob man es selbst macht in der Cloud oder dann ein externer Partner. Und es ist sehr stark auf das Betriebssystem hin ausgelegt als eine zusätzliche KI-Schicht, die dann auch in den Apps, in den lokalen Apps dann einfach auch stattfindet, was zum Beispiel die Texteingabe angeht. Ja, überall, wo man Text eingeben kann, werden Apple Intelligence Services zur Verfügung stehen, um dann auch Text zusammenfassen oder umformulieren zu können und so weiter. Und auch verschiedene APIs, die sie zur Verfügung stellen. Wenn man da im Gegensatz dazu schaut, was Microsoft bei Windows macht oder was Google bei Android macht, dann sind es da schon sehr viele eher punktuelle Dinge, wo sie sich überlegt haben, wo kann ich hier ein KI-Produkt bauen, wie bei Microsoft Recall, oder wo kann ich KI als Chat quasi noch hinzufügen? Und das ist noch nicht so sehr wirklich strukturell und strategisch auf der Plattformebene vom Betriebssystem gedacht. Und da hat jetzt Apple hier konzeptuell schon eine ordentliche Messlatte vorgelegt, von der ich ausgehe, dass da sich Microsoft und Google auch bei ihren Betriebssystemen stark daran orientieren werden, dass sie da, wenn nicht das Gleiche, dann zumindest ähnliche Strukturen dann aufbauen werden.
Wir haben hier vor kurzem bei Breitband über die sogenannten KI-Pins gesprochen, so kleine KI-Assistenten, die in kleiner Hardware stecken, und sind da ja zu dem Schluss gekommen, dass das wohl kein Erfolg sein wird, weil die Kombination aus Smartphone und KI-Assistenz, die ist eigentlich unschlagbar.
Ja, das war auch ein bisschen Hybris von den Hardware-Anbietern, was jetzt Rapid oder Humane ist, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Funktionalität. Und jetzt wollen wir das Smartphone ersetzen. Und da könnte man für sich selbst auch als, egal ob man ein Neuankömmling ist oder ob man ein etabliertes Unternehmen ist, da könnte man die Messlatte selbst nicht höher legen. Und wir sehen ja hier gerade bei Apple auch genau, warum das Problem ist. Ja, die ganzen Kunden oder Nutzerinnen, die sind auf diesen mobilen Betriebssystemen, da haben sie auch ihre Kontakte, da sind ihre Netzwerke, da sind auch die ganzen Apps, die ganzen Services, die man benutzt, die mit KI verbessert werden können, aber nicht einfach mit KI ersetzt werden können. Und da sieht man hier schon, glaube ich, auch, warum diese Hardware-Initiativen zum Scheitern verurteilt waren, weil das letzten Endes eine Ergänzung oder eine Verbesserung der ganzen Smartphone-Welt sein kann. Aber das zu ersetzen, das ist schon sehr schwer. Da arbeitet man gegen die stärksten Netzwerkeffekte an, die es aktuell gibt.
Diese KI-Assistenten, die werden grundlegend verändern, wie wir Apps benutzen. Du hast schon im April in der FAZ geschrieben, KI-Assistenten werden grundlegend verändern, wie wir Apps benutzen. Es steht sogar die Frage im Raum, ob wir in Zukunft überhaupt noch Apps benutzen. Wie siehst du das jetzt nach den neuesten Entwicklungen?
Das ist der erste Schritt von dem, was man da im April schon sehen konnte und beobachten konnte, und wo die Reise hier auch hingehen wird. Das ist ganz interessant, dass ich da in der FAZ darüber geschrieben habe, weil normalerweise bekommt man ja nicht mit, was ein sehr verschlossenes Unternehmen wie Apple plant, was die nächsten Schritte sein kann. Das kann man vermuten, aber das weiß man nicht. Aber in der KI-Forschung findet natürlich ganz viel auch in den Universitäten statt, und die Forscherinnen an Universitäten wollen natürlich dann auch ihre Forschung dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Im Oktober letzten Jahres haben Forscher von der Cornell University mit Apple ein gemeinsames multimodales Sprachmodell vorgestellt, das direkt auch Dinge auf einem Bild erkennen kann und zuordnen kann. Und dann ist jetzt Anfang diesen Jahres nochmal ein zugehöriges Paper von der Cornell University rausgekommen, das ein Ferret UI, haben sie es genannt, vorstellen. Und das ist dann letzten Endes ein KI-Modell, das erkennen kann, was auf dem Smartphone gerade dargestellt wird, die Bedienelemente der Apps erkennen kann und die dann auch benutzen kann, also identifizieren kann und dann entsprechend dann auch dem Kontext zuordnen kann, sodass man dann sagen kann, ich möchte das und das machen, und die KI macht das dann selbstständig dann in der App oder verbindet dann auch mehrere Apps miteinander. Und das ist auch so ein kleines bisschen, was bei App Intelligence auch schon jetzt vorgestellt wurde oder angekündigt wurde, bei der sie dann auch jetzt noch aktuell noch stark über Programmierschnittstellen arbeiten, über eine verbesserte App Intents API heißt die, bei der man dann als App dann noch Funktionen zur Verfügung stellt, auf die dann die KI zugreifen kann. Aber was sie da mit der Cornell University, mit den Forscherinnen vorgestellt haben oder wo sie dran gearbeitet haben, Forscherinnen von Apple, ist letzten Endes dann der nächste oder der überübernächste Schritt, dass diese Betriebssysteme sagen, hier hast du deinen KI-Assistenten und der kann dir die in der Taxi-App das Taxi bestellen und dann gleich noch das Hotel dann und so weiter oder welche Dinge auch immer dann da gemacht werden.
Aber das bedeutet doch alles, wenn man das mal zu Ende denkt, heißt das doch, die großen Unternehmen, die großen Plattformen, die bauen ihre Macht weiter aus und die kleineren Entwickler fallen wahrscheinlich im Endeffekt runter, oder?
Genau, das habe ich auch in meinem Text geschrieben, dass das perspektivisch dann natürlich bedeutet, dass man als App-Anbieter, Entwickler auf diesen Betriebssystemen perspektivisch an Macht verliert, also dass ein Kontrollverlust damit einhergeht, weil natürlich dann auch der Wert, den ich jetzt als Endnutzerin in der App sehe, sich verändert, wenn die App nicht mehr ein Gesamtangebot innerhalb ihrer Nische ist, was auch immer es ist, Produktivitäts-App oder wie auch immer, sondern nur noch ein Puzzleteil ist, auf das die KI zugreift. Also da verändert sich, da kann sich perspektivisch schon einiges verändern, aber da sind natürlich viele bewegbare Teile dann dabei. Aber ein schönes Beispiel für diesen Machtverlust hat man letzten Endes Anfang des Jahres schon gesehen und dabei Google, da hat Google Circle to Search vorgestellt, das dann auf den neuesten Geräten bei Samsung und dann bei Google dann verfügbar ist. Und da fand ich es ganz interessant, dass man da als nicht als App-Entwickler dann sagen konnte, ja, das möchte ich oder das muss ich integrieren, sondern es einfach als zusätzliche Schicht schon verfügbar gewesen, sodass man einfach ein Bild quasi mit einem Kreis einrundet und danach suchen möchte und dass dann die Suche dann auf Google dann danach gesucht wird und das ist zum Beispiel für einen Online-Händler natürlich dann potenziell dann auch durchaus eine interessante Erfahrung, wenn man dann sozusagen eine Produktsuchmaschine direkt in der eigenen Online-Handels-App in dem Shop drin hat, was man so gar nicht integriert hat und die Nutzer von Android dann einfach ganz schnell dann bei Google Shopping auf einmal landen.
Werden wir mal abwarten, wann das dann kommt. Marcel Weiß, Autor und Experte, auch in Sachen KI, wie wir gerade gehört haben. Dankeschön.
Sehr gerne.
Künstliche Intelligenz, natürlich wichtig, wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Eine Technologie, die da fast schon altmodisch anmutet, aber eine große Rolle in unserem Alltag spielt, das ist GPS, das Global Positioning System. Von allen Apps auf dem Handy ist das für mich die praktischste, die Karten-App nämlich. Und jedes Mal, wenn ich im Urlaub zum Beispiel die kleinsten Gassen finde, denke ich, wie haben die Menschen das nur früher alles gemacht? Mit GPS findet man nämlich wirklich fast alles. Ohne wäre man manchmal ganz schön verloren. Aber GPS ist nicht mehr sicher. Im Ostseeraum zum Beispiel, da kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu Störungen in Sachen GPS. Und für die Anrainerstaaten, da ist klar, Russland soll daran schuld sein. Im sogenannten Ostseerat, da werden gerade Gegenstrategien entwickelt. Am Freitagabend sind im finnischen Porvoo Vertreter aus Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Schweden, Polen, Deutschland, Norwegen, Island und der EU zusammengekommen. Sie wollen dem etwas entgegensetzen. Mit den Störungen in Sachen GPS und mit dem ganzen System hat sich Jochen Dreier für uns auseinandergesetzt. Jochen, GPS funktioniert gar nicht mehr so gut, wie wir denken, zumindest in Teilen Europas. Woran hat man das gemerkt?
Ja, wie du schon erwähnt hast, man hat es gemerkt, weil Russland wirklich stört im Baltischen und im Ostseeraum. Man kann auch wirklich sagen, wo diese Störsender sind. Ja, da komme ich vielleicht später nochmal hin. Aber das kann halt auch von Kaliningrad aus sein, das kann mobil von einem Schiff sein oder auch von der Landesgrenze. Und das hat wirklich Auswirkungen. Ja, also Landwirte konnten Felder nicht genau bestellen, weil das halt mit GPS gesteuert wird. Finnair musste Flüge absagen, eine Zeit lang zum estnischen Flughafen Tartu, weil die Daten zu ungenau waren, als dass ein sicherer Anflug möglich war. Und das war Ende April. Und Tartu liegt rund 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und die Webseite GPSjam.org, die zeigt so mutmaßliche Störungen von GPS-Signalen an und genau in diesem Gebiet ist es auch meistens rot eingefärbt.
Lass uns mal über die technischen Hintergründe sprechen. GPS ist ein Satellitensystem. Wie kann das gestört werden?
Ja, ich glaube, dazu muss man noch mal erklären, wie es funktioniert. Also klar, es ist ein Global Navigation Satellite System, ein GNSS. Davon gibt es vier global. Das amerikanische GPS, das russische GLONASS, das chinesische Baidu und das europäische Galileo. Wobei Galileo wirklich das einzige zivile Netzwerk ist. Die anderen sind alle militärisch aufgebaut, werden alle von Verteidigungsministerien auch gesteuert und genutzt und heißt im Kriegsfall hat die militärische Nutzung auch Vorrang. Ich werde aber jetzt im Folgenden immer der Einfachheit halber GPS sagen, wenn ich die Systeme meine. Und diese Satelliten, die Konstellationen sind auf einem relativ hohen Orbit unterwegs, auf rund 20.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Zum Vergleich, die ISS, die ist nur knapp 400 Kilometer weit hoch, also es ist schon wirklich ein Unterschied. Dadurch wird eben ermöglicht, dass die Empfangsantennen auf der Erde, zum Beispiel mein Smartphone, immer Kontakt zu mindestens vier Satelliten haben.
Zu vier Satelliten?
Ja, meistens tatsächlich eher zu sechs oder acht. Ja. Ah. Aber das ist kein Austausch von Daten, sondern es ist schlicht und einfach ein Uhrenvergleich. Also GPS-Satelliten senden ständig eine ganz genaue Zeit, da an Bord sind Atomuhren und die Zeit der verschiedenen Satelliten wird mit der Zeit auf meinem Smartphone abgeglichen, also der Zeit, in der ich mich befinde und darüber wird dann meine Position berechnet. Das ist jetzt wirklich ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, weil die Rechnung ist ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt ist es das, ein Uhrenvergleich mit vier verschiedenen Positionen von oben und mir und daraus kann ich sagen, wo genau bin ich auf ziemlich einen Meter genau. Ja und deswegen muss das Signal auch nicht besonders stark sein, weil es ist eben nur ein Funksignal, das die Uhrzeit sendet Und deswegen kann es halt auch mit relativ wenig Energieaufwand gestört werden. Ne? Und das nimmt stark zu. Das hat mir auch Thomas Pani bestätigt. Er ist Professor für Satellitennavigation an der Universität der Bundeswehr.
Das war bis vor dem Ukraine-Vorfall, war das mehr so eine, sag ich mal, theoretische Überlegung, dass man die Signale ja auch verfälschen könnte. Und es gab jetzt meines Wissens nie ernsthafte Prototypentwicklungen etc. Aber mittlerweile scheint ja alles gebaut zu werden, was man in dem Gebiet auch bauen kann. Und offensichtlich wird das auch mehr oder weniger erfolgreich, je nachdem man das definiert, halt auch eingesetzt. Weil das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Liga.
Wie geht das denn aber genau? Wie wird das gestört? Ich kann es mir technisch noch nicht so richtig vorstellen.
Ja, es gibt zwei Arten. Man sagt einmal Jamming und einmal Spoofing. Beim Jamming wird einfach das Signal gestört, also einfach auf der gleichen Frequenz mit einem höheren Energieaufwand einfach drüber gesendet. Das ist relativ simpel, braucht man nur ein bisschen Energie und einen Sender. Und das Spoofing ist aufwendiger. Da wird tatsächlich ein falsches Signal erzeugt. Es wird also so getan, als würde beispielsweise ein Schiff oder eine Militärbasis an einem anderen Ort sein. Da müssen also Signale von Satelliten nachgebildet oder gefälscht werden.
Aber jetzt ganz blöd gefragt, warum wird das gemacht? Ich denke mir, ich möchte irgendwo hinfahren und jetzt wird mein Signal gestört und ich weiß nicht, wo ich parken soll oder sowas. Warum? Ist das Krieg? Aus Kriegsgründen?
Ja, ja, es ist tatsächlich Krieg. Also es ist einmal ein bisschen ärgernd, glaube ich, auch auf der einen Seite. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall auch, dass eine Militärbasis oder vielleicht ein militärisches System, das Russland an der Grenze bewegt, vielleicht ein Luftabwehrgerät oder sowas in der Art, dass es vielleicht nicht gesehen wird, wo es genau steht, aha, weil das natürlich auch angegriffen werden könnte im Fall des Falles. Und da merkt man, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns in einer sehr angespannten Situation im Ostseeraum.
Und diese Ostsee-Anrainer, wenn ich das richtig verstanden habe, die sagen ja unter anderem auch, dass Russland da so ein bisschen ausprobiert, ne? Wie weit sie gehen können, beziehungsweise was sie da so veranstalten können. Jochen, jetzt hast du eben von diesem Flughafen in Estland erzählt. Wird man als manchmal fliegender Mensch natürlich sofort hellhörig? Wie gefährlich ist das denn, wenn das GPS gestört ist oder wenn es ungenau ist, zum Beispiel für den Flugverkehr?
Ja, es ist jetzt die unangenehme Stelle für Menschen mit Flugangst in dieser Sendung. Also Thomas Pani entwickelt an der Universität der Bundeswehr auch den Forschungssatelliten Seranis. Und 2026 wird er starten und solche Störsender auf der Oberfläche noch genauer erkennen und lokalisieren. Und er sagt dazu tatsächlich Folgendes.
Also ich denke, da kommt es immer sehr auf den Piloten an, wie stressfest er auch ist. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass diese gefälschten GNSS-Signale, die können natürlich so eine beliebige Auswirkung auf die Flugführung haben. Das wird natürlich auch irgendwie vielleicht erkannt durch Inkonsistenzmeldungen oder Warnmeldungen, aber der Pilot muss das natürlich auch irgendwie bewerten, einschätzen und dann kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Hat er jetzt noch Sichtflugbedingungen etc.? Und wenn das jetzt häufig vorkommt, würde ich jetzt persönlich meinen, ohne das jetzt auch nur näherungsweise untersucht zu haben, wird es wahrscheinlich auch dann zu Unfällen kommen.
Ja, das klingt nicht so schön, aber ich sortiere das nochmal ein, weil Thomas Pani es auch ganz deutlich gemacht hat. Die Luftfahrt arbeitet mit einer ganz konservativen Art der Navigation, riesigen Sicherheitsabständen. Es wird von Punkt zu Punkt navigiert und es wird lieber einmal mehr abgedreht als eine Landung versucht. Und in Tartu landet Finnair jetzt auch wieder, weil sie ein sogenanntes DMI System aufgebaut haben, eine Distance Measuring Unit. Und das ist im Endeffekt eine moderne Variante des Leitstrahls. Und dieser Leitstrahl, das ist die Instrumentenlandung, die wurde in den 30er Jahren entwickelt und bis heute technologisch verbessert, wird seitdem auch halt eingesetzt. Und solche DMIs gibt es eigentlich auf allen größeren Flughäfen. Tartu ist halt einfach ein sehr kleiner, wirklicher regionaler Flughafen. Man kann also ein Flugzeug durchaus sicher ohne GPS landen, aber sicher nicht so viele hintereinander und überhaupt nicht, ganz bestimmt nicht so viele sichern. Also die Flugsicherung könnte nicht so viele beobachten, einfach die gerade in der Luft sind. Also es würde bei einem Ausfall oder einer Störung schon sehr krasse Einschränkungen geben. Ja.
Wenn wir nochmal so in Extremen denken, ein System, nehmen wir nun mal Strom oder Wasser oder auch das Internet, vielleicht auch ein politisches System. Das hat im besten Fall immer Redundanzen, Doppelungen, Backup-Systeme, die einspringen, wenn das Hauptsystem ausfällt. Gibt es sowas bei GPS?
Ja, die einfache Antwort ist nein und die längere ist jein. Ne? Also um das zu erklären, verlassen wir mal den Flugverkehr und begeben uns aufs Meer, also beziehungsweise auf die Ostsee. Dort sind ja eine Menge Schiffe unterwegs, rund 15.000 Schiffe in wirklich jedem Moment. Und die müssen alle navigieren. Und GPS ist da extrem wichtig. Und Stefan Gewies, der forscht beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und ist Mitglied der IALA, der IALA, der International Association of Lighthouse Authorities. Also da geht es um Seesignale.
Der Wunsch, eine Alternative zu haben, besteht eigentlich schon längere Zeit, insbesondere auch bei den maritimen Administrationen. Dort gibt es diese Diskussionsrunden darüber, was denn jetzt halt gerade an neuen Technologien notwendig ist. Und da wurde halt unter anderem identifiziert, dass globale Navigationssatellitensysteme nicht zuverlässig sind. Also es gibt halt Möglichkeiten, diese zu stören. Es gibt halt allerdings auch natürliche Störungen, die wir denn eigentlich hauptsächlich in Betracht gezogen haben.
Ja, und damit es also diese angesprochene Redundanz gibt, wird unter anderem die sogenannte Range Mode erforscht. Da gab es ein Pilotprojekt, R-Mode Baltic hieß das. Stefan Gewies war der Projektleiter und dieser R-Mode funktioniert ähnlich wie GPS. Es gibt Sendestationen, die Uhrzeiten senden und die Empfänger errechnen aus den Signalen die Position, also ein Uhrenabgleich auch. Aber R-Mode nutzt vorhandene Infrastruktur, also Sender, die eh schon für die maritime Infrastruktur genutzt werden und die werden dann aufgerüstet, also ist schon günstiger als Raketenstarts. Es braucht aber Empfangsgeräte auf Schiffsseite, da muss noch viel entwickelt werden und ein richtiges Backup ist es auch noch nicht, denn es funktioniert, aber es ist noch ein Prototyp und die genaue Zeit, die wird in Sendern dann auch wieder über GPS zugeliefert. Also das muss in Zukunft dann auch erstmal über Glasfaser tatsächlich passieren zu den jeweiligen Sendern. Also das Ziel, sagt Stefan Gewies, für die Zukunft sind einfach sehr viele Redundanzen zu haben.
Das Ziel ist es halt, nimm alles da, was du bekommen kannst, bewerte es und gib dadurch dem Kapitän die Informationen, die er braucht. Die sollte bewertet sein und es sollte halt eben auch ersichtlich sein, was ist denn die Genauigkeit, die ich von dieser Positionslösung erwarten kann. Das wird die Zukunft sein.
Und heißt das, dass das dann auch die Zukunft für die Flugzeuge sein wird? Könnte man das da übertragen von dem Seeverkehr, dem Schiffsverkehr auf den Flugverkehr?
Ja, theoretisch schon, aber da müssen wir natürlich noch viel mehr Infrastruktur auch übers Land bauen, aber es wurde auch noch gar nicht erforscht, also wie genau es dann ist mit der Dimension Höhe noch dazu. Und eine richtige Konkurrenz zu GPS ist aufzubauen, ist auch wirklich auch schwierig, weil das ist sehr weit verbreitet und es ist sehr günstig. Ja, also du kannst umsonst die Signale nutzen und die Antennen und Chips dafür kosten wirklich nur wenige Euro, also da etwas Neues aufzubauen ist wirklich sehr schwer.
Ich weiß ja, warum du dich in dieses Thema jetzt so reingestürzt hast, weil du selber bist ein Hobbysegler und da spielt das, glaube ich, auch eine große Rolle, dass man sich da orientieren kann. Die Saison beginnt gerade. Was heißt das für dich?
Ja, also tatsächlich, ich habe auch tatsächlich in Segelmagazinen darüber gelesen und das ganze Thema sollte wirklich mitgedacht werden, wenn man
GPS-Störung.
Genau, wenn man die östliche Ostsee segelt, weil es gibt keine Alternative. Meistens geht man über GPS bei den technischen Geräten. Dieses Range Mode gibt es noch nicht für Privatmenschen. Aber ja, das tatsächlich ist das Backup für unsere digitalisierte Welt ist eine ganz analoge. Also man muss tatsächlich einfach, was jeder Skipper beherrschen sollte, Karten lesen, navigieren auf Sicht und sich halt niemals nur auf die Technik verlassen. Und wer mal in Ostseescheren segeln war, irgendwo vielleicht in Finnland oder in Schweden, der weiß genau, was es bedeuten kann, wenn das Boot doch 10 Meter an einer anderen Position ist, als man denkt, dann kracht es ziemlich schnell.
Das heißt, man verlässt sich da sowieso nicht auf GPS unbedingt, sondern auf den gesunden Menschenverstand. Das ist das Backup.
Ja, absolut. Ja, funktioniert auch an Land übrigens.
Ja. Jochen Dreyer, ja, vielen Dank.
Gerne.
Und damit sind wir am Ende vom Breitband angelangt. Wer mehr von uns möchte, in der Deutschlandfunk-App, da finden sich viele weitere Folgen oder auch direkt im Radio jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr. Vielen Dank an Marcel Weiß, vielen Dank an Markus Richter, der im Hintergrund als Redakteur gearbeitet hat, an der Technik Jan Morgenstern und natürlich vielen Dank Jochen Dreyer und Dennis Kogel. Vielleicht ganz kurz gefragt, Dennis?
Ja.
Was nimmst du mit aus der Sendung?
Ich habe jetzt mehr Flugangst als vorher und habe Lust, mit Jochen segeln zu gehen.
Jochen, hast du Lust, mit Dennis segeln zu gehen?
Ja.
Yes!
Dann erzähle ich ihm, dass Fliegen ziemlich sicher ist dabei okay. Die ganze Zeit. Was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass ich mich am Wochenende, glaube ich, mal eine Stunde hinsetze und gucke, wie ich bei Meta die AGBs widerspreche. Das sollte man, also wenn man damit ein Problem hat, sollte man das tun. Die Zeit sollte man sich nehmen.
AGBs am Wochenende. Klingt nach einem guten Plan. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ach so. Tschüss. Ja.